Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Keine Ruhe in Bangkok. Auf den Straßen wird weiterhin geschossen und Präsident Abhisit versucht zu beschwichtigen. Rücktritt am Parteitag in Rostock. Oskar Lafontaine verabschiedet sich mit einer flammenden Rede. Frustration über das Sparprogramm in Griechenland. In der Hauptstadt Athen gehen wieder Tausende auf die Straße. Und das Wetter? Auch morgen bleibt es regnerisch, es zeigt sich aber ab und zu die Sonne. Info 3. Am Mikrofon sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Angelique Welchli.
In Thailand hat sich Ministerpräsident Abhisit in einer Fernsehansprache erstmals öffentlich zu den Straßenschlachten geäußert. Die Regierung versuche, mit minimalen Verlusten die Normalität wiederherzustellen, so Abhisit. Laut Regierungsangaben kamen während der Ausschreitungen zwischen Sicherheitskräften und oppositionellen Rothemden seit Donnerstag 22 Menschen ums Leben, über 170 wurden verletzt. Am Parteitag der Linkspartei in Deutschland haben die Delegierten Abschied genommen von ihren Parteichefs Oskar Lafontaine und Lothar Bisky. Bisky will sich künftig stärker seiner Arbeit im Europaparlament widmen. Lafontaine tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück. Besonders der Abschied von Lafontaine bedeutet für die Linkspartei einen tiefen Einschnitt. Der Erfolg seiner Partei in den letzten Jahren wird vor allem ihm zugeschrieben. Am Abend sollen die Nachfolger von Lafontaine und Bisky bestimmt werden. In der griechischen Hauptstadt Athen haben etwa 6.000 Menschen gegen das Sparprogramm der Regierung demonstriert. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte die Kommunistische Partei. Die Demonstration verlief friedlich. Griechenland muss in den nächsten 3 Jahren 30 Milliarden Euro sparen. Das ist die Bedingung der Euro-Länder und des Internationalen Währungsfonds für ihre Kredithilfen. Bei Kämpfen zwischen sudanesischen Streitkräften und der stärksten Rebellengruppe in Darfur sind nach offiziellen Angaben mehr als 160 Menschen getötet worden. Ein Sprecher der sudanesischen Armee erklärte, 108 Rebellenkämpfer seien gestern getötet worden. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur SUNA kam es auch im Süden Darfurs zu Gefechten, bei denen weitere Rebellen und fast 30 Polizisten getötet wurden. In Montenegro hat ein Gericht 6 Männer wegen Kriegsverbrechen verurteilt, zu Gefängnisstrafen zwischen 1,5 und 4 Jahren. Die Männer hatten als Soldaten der früheren jugoslawischen Armee kroatische Kriegsgefangene gefoltert oder foltern lassen. Die Kriegsverbrechen fanden in einem Lager in Montenegro statt während des Kroatienkrieges 1991 und 92. Montenegro kämpfte Seite an Seite mit Serbien gegen Kroatien, das seine Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt hatte. Bei Razzien in mehreren Regionen Afghanistans sind mindestens 30 Aufständische getötet worden. Nach Angaben der Behörden fanden erste Aktionen bereits gestern statt. Dabei sei auch ein örtlicher Taliban-Führer festgenommen worden. Im Osten Afghanistans dagegen griffen Taliban einen Konvoi von Tanklastwagen an. Dabei gingen 3 Tanklastwagen in Flammen auf. 5 private Sicherheitsleute wurden getötet. In Zürich haben rund 400 Tamilen an einer Gedenkveranstaltung teilgenommen. Sie wollten damit jenen Tamilen die letzte Ehre erweisen, die vergangenes Jahr im Krieg in Sri Lanka ums Leben kamen. Alleine in der letzten Kriegswoche seien mehr als 40.000 tamilische Zivilisten getötet worden, sagten die Organisatoren der Zürcher Veranstaltung. Und auch ein Jahr nach Kriegsende sei noch niemand wegen Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen worden.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wird der Machtkampf zum Bürgerkrieg? In Thailand spitzt sich die Lage immer mehr zu. Der Übervater der Linken nimmt Abschied. Am Parteitag in Rostock verabschiedet sich Oskar Lafontaine von der politischen Bühne. Und ein Felssturz bedroht die Zukunft eines Tessiner Dorfs. Nun rächt sich ein juristischer Entscheid von früher. Zuerst jetzt aber Wetter und Verkehr.
Morgen Sonntag scheint im Norden zeitweise die Sonne bei rund 12 Grad und im Süden wird es oft sonnig und bis 22 Grad warm. RS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. Nord-Süd-Achse auf der A2 Richtung Norden, 5 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Die Wartezeit beträgt etwas mehr als eine Stunde. Und in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Thalwil und Horgen, Stau wegen eines Pannenfahrzeugs.
Info 3 Abend.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok verschanzen sich immer noch tausende oppositionelle Rothemden in einem Geschäftsviertel, das die Armee abgeriegelt hat. Über die aktuelle Lage in Bangkok berichtet Bernd Muschborowska.
In Bangkok gab es heute den dritten Tag in Folge schwere Straßenschlachten zwischen den Sicherheitskräften und den Rothemden. An zahlreichen Stellen der Barrikaden rund um das von den Regierungsgegnern besetzte Gebiet wurde scharf geschossen. Die Zahl der Toten wird inzwischen mit 22 angegeben. Mehr als 160 Menschen wurden verletzt. Im Umfeld der Bürgerkriegszone gibt es zahlreiche Checkpoints der Sicherheitskräfte, Straßensperren der Demonstranten oder Umleitungen, weil eine Durchgangsstraße gerade durch ein Gebiet führt, in dem sich Scharfschützen versteckt haben, die angeblich auf jeden schießen, der sich dort bewegt. An der Nordseite des Rothemdenbezirks hat die Armee eine faktische Ausgangssperre verhängt und Schilder aufgestellt, mit der Warnung, hier wird scharf geschossen. Mit der fast hermetischen Abriegelung des Gebietes und dem Vorgehen der Sicherheitskräfte habe man erreicht, dass die Zahl der Demonstranten stark zurückgegangen sei, sagte Armeesprecher Sansern Kaukamnert. Die von uns durchgeführten Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass die Zahl der Demonstranten deutlich gesunken ist. Vorher waren es rund 10.000, die sich Tag und Nacht an der Rajaprasong-Kreuzung aufhielten. Jetzt sind es nur noch etwa 5.000. Wenn wir unsere Maßnahmen verstärken, dann können wir erreichen, dass ihre Zahl noch weiter zurückgeht. Ein baldiges Ende der Proteste und der Gewalt ist jedoch nicht zu erwarten. Trotz der Eskalation wollen die sogenannten Rothemden ihre Proteste fortsetzen. Natavut Saikua, einer der Anführer der Bewegung, sagte, die Regierung habe es in der Hand, die Gewalt zu beenden. Wir verlangen, dass die Regierung endlich aufhört, Gewalt anzuwenden. Sie muss die Truppen zurückziehen, dann wird es auch keine Opfer mehr geben. Erst wenn sie aufhören, auf uns zu schießen, kann das Land wieder zur Normalität zurückkehren. Der beste Weg wäre eine Auflösung des Parlaments. Doch die Regierung ist fest entschlossen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, notfalls auch mit Gewalt. Für die Eskalation machte Regierungssprecher Panitan Watanayagorn verschiedene Gruppen verantwortlich, die ein Interesse daran hätten, das Land zu destabilisieren. Schon am 10. April, als es beim ersten großen Zusammenstoß zwischen den Rothemden und den Sicherheitskräften zu mehr als 20 Toten kam, hatten sich geheimnisvolle Kämpfer in Schwarz unter die Rothemden gemischt und zur Eskalation der Gewalt beigetragen. Die sind möglicherweise auch diesmal dabei, um mit scharfen Waffen die Zahl der Opfer auf beiden Seiten zu vergrößern.
Info 3 Abend.
Oskar Lafontaine. Er hat die linke Partei in Deutschland maßgeblich mitgeprägt. In den letzten Jahren bestimmte vor allem er den Kurs der Partei. Wegen seiner Krebserkrankung zieht sich der Saarländer Lafontaine von der großen politischen Bühne zurück. Heute ließ er sich am Parteitag der Linken in Rostock noch einmal feiern und er verabschiedete sich mit markigen Worten.
Wer am Monatsende nicht weiß, ob er seine Miete zahlen kann, wer nicht weiß, ob er noch einkaufen kann, der ist nicht frei. Wer sein Leben nicht planen kann, der ist nicht frei. Deshalb sind befristete Arbeitsverhältnisse ein Anschlag auf die Freiheit. Leiharbeit ist ein Anschlag auf die Freiheit. Minijobs sind ein Anschlag auf die Freiheit.
Oskar Lafontaine in pointiertem Ton. Ich habe Fritz Dinkelmann, unseren Korrespondenten in Berlin, gefragt, was Lafontaine hinterlässt, wo die linke Partei heute steht.
Die Linke ist eine neue Partei, die sich in kürzester Zeit in Deutschland als fünfte politische Kraft etabliert hat. Das ist nicht zuletzt das Verdienst von Oskar Lafontaine. Es war seine Vision vor 5 Jahren. Er wurde damals ausgelacht. Es ist ihm da ein strategisches Meisterstück gelungen. Nicht zuletzt auch befördert dadurch, dass es eben eine Wirtschafts- und Finanzkrise gab und Oskar Lafontaine einer der ersten Politiker überhaupt war, die schon vor vielen Jahren eigentlich jene Rezepte vorgeschlagen hat, die beispielsweise jetzt eine schwarz-gelbe Koalition präsentiert. Sein Weggang trifft die Linke hart, aber das Vermächtnis, das er hinterlassen hat, das ist solide.
Nun kommen neue Leute. Heute in Rostock wird ein Co-Präsidium gewählt und die größten Chancen dabei haben Klaus Ernst und Gesine Lötsch. Fritz Dinkelmann, was wird sich denn nun ändern?
Die Partei sagt natürlich gar nichts. Und zwar mit der Begründung, der Kurs war erfolgreich und einen erfolgreichen Kurs ändert man nicht. Sie haben gute Voraussetzungen, denn das ist nicht nur die Partei, diese Linke ist nicht nur die Partei Oskar Lafontaine, sondern es ist nicht zuletzt auch die Partei des Ostens, wo die Linke zum Teil stärkste politische Kraft ist, mit Strukturen, die sehr seriös sind, anders als teilweise im Westen der Republik. Also nicht nur Lafontaine ist die Linke, sondern zur Linken gehört eine durchstrukturierte, absolut seriöse Partei, die ihre Wurzeln bekanntlich in der alten SED hat, später dann in der PDS.
Fritz Dinkelmann, ganz kurz zum Schluss. Oskar Lafontaine ist gesundheitlich sehr angeschlagen. Was denken Sie, wird er hinter den Kulissen trotzdem weiter wirken?
Ja, er kann ja nicht anders. Es ist ein Politviech. Das ist wirklich also eine politische Leuchtrakete. Er wird sich kaum enthalten können. Also so schnell wird der Mann nicht trocken oder abstinent. Aber er wird sich zu beherrschen wissen. Er ist ein sehr kluger Politiker und Analytiker. Und er wird sich hüten, jetzt da bei irgendwelchen Tagesgeschäften sich voreilig einzumischen. Aber der brennt noch immer. Er will eine andere Politik. Er will eine andere Demokratie. Er will auch immer noch was wissen.
Die Einschätzung von Fritz Dinkelmann aus Berlin.
Info 3 Abend.
Die 500-Seelen-Gemeinde Brionzo zwischen Bellinzona und Biasca ist bedroht. 700.000 bis 1 Million Kubikmeter Fels drohen ins Tal zu brechen. Vor zwei Wochen begannen sich die Felsmassen zu bewegen. Mehrere Firmen im Gefahrengebiet mussten geschlossen und evakuiert werden. Diese Unternehmen sind unzufrieden und verlangen nun vom Staat Schadenersatz, obwohl sie sich gerichtlich erstritten, dass sie in der Gefahrenzone bauen dürfen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Stefano Benzoni trägt eine Fleecejacke und einen Dreitagebart. Als Mitglied der Gemeindeexekutive von Brionzo soll er jetzt dem Westschweizer Fernsehen Auskunft geben. Für das Dorf bestehe keine Gefahr, betont er, für das Industriegebiet und die Kantonstraße dagegen schon. Sieben Betriebe mit Arbeitsplätzen für über 100 Mitarbeiter wurden evakuiert. Die Unternehmen suchten nun Alternativstandorte, sagt Benzoni, und unter dem Eindruck des Bergsturzes wolle die Gemeinde Brionzo jetzt Landwirtschaftsland umzonen und den bedrohten Firmen so neuen Baugrund anbieten. Eigentümer von Industriebauland nützen offenbar die Notlage aus und wollen sehr gute Preise sehen. Stefano Artioli ist Inhaber einer der bedrohten Firmen im Bergsturzgebiet. Als er in den 70er Jahren mit seinem Betrieb nach Brionzo gekommen sei, habe der Boden wenige Dutzend Franken pro Quadratmeter gekostet. Heute koste Industrieland im nahen Castione 350 Franken. Also 3,5 Millionen Franken für neuen Grund und Boden plus 8 Millionen für den Neubau. Das bedeutet das Ende für den Betrieb. Die Folgen für die Gemeinde seien verheerend. Das meint Marco Genazzi. Er ist Präsident der Bürgergemeinde Brionzo. Tatsächlich drohe ein Steuerausfall. Allein die vom Bergsturz bedrohte Eco Technology bezahle 70% der gesamten Steuereinnahmen in der Gemeinde. 70% Steuerausfall also. Er appelliere an die Solidarität der übergeordneten Behörden, an den Kanton, an den Bund. Schließlich sei niemand schuld an der entstandenen Lage. Genau das ist aber die Frage. Der Tessiner Staatsrat und Umweltdirektor Marco Boradori erklärte im Jahr 2001, vor 9 Jahren also,
il fatto che la zona industriale sia posta in una zona a rischio, scusi il bisticcio di parole, lo si sa da tantissimi anni.
Die Tatsache, dass das Industriegebiet in einer Risikozone liege, sei seit vielen Jahren bekannt. Die Firmen hätten Rekurs eingereicht gegen ein Bauverbot, das vom Kanton ausgesprochen sei, wegen eben dieser Gefahr. Heute weiß man, die Unternehmen waren damals erfolgreich mit ihrem Rekurs und Boradoris Appell im Jahr 2001, dass es so nicht weitergehen könne, verklang folgenlos.
Nachrichten, Hintergründe, Einordnungen, das ist Info 3. Heute verantwortlich und am Mikrofon Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.